Arte, Alpe, Adria.
Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
Trenutki kulture, obrobja, najdbe.
Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.
Das Museum in Kärnten. Mhm. Also, in Kärnten gibt es ja 1000 Kirchen, wir mussten die anschauen. Und im Stübel, da wo alle Leute sich getroffen haben, das ist ein kleiner Raum im Südturm, im Schloss, da hatte mein Vater einen Schreibtisch. Daneben war da noch ein Ölofen, der mit einer Mauer umgeben war und eine Sitzbank. Wenn die Mauer warm war, konnte man sich da anlehnen. Und da sitzt eben der Simbo, der Hund. Und mein Vater schreibt da. Das eine war am Sonntag, hat er immer einerseits die Briefe beantwortet, aber auch die Texte geschrieben. Er hat ja unglaublich viel geschrieben. Das war so typisch. Und obwohl da von ihm ja fast nichts zu sehen ist, man spürt, dass er das ist. Also, weil ja, das Gesicht ja gar nicht wirklich ausgeführt ist, aber man merkt seine Haltung. Man sieht ein bisschen damals den Schnauzbart, den er damals gehabt hat. Und mit seiner linken Hand, mit der er schreibt, ja, mit dem Stift, das ist so typisch, es hat eine unglaubliche Präsenz. Ja,
also von weit weg sieht man das sogar, das ist der Hocke, 1973, das ist schon so lange her, aber unglaublich, wie sie das mit ein paar Pinselstrichen so erwischt hat und eigentlich ja der Hund im Zentrum ist, oder?
Genau.
Weil dein Vater ist ja nur so, ist ein bisschen verschwommen und nur so staffage, aber der Hund ist wirklich ausgeführt und schaut einen an.
Nein, er ist ja immer dort, er ist in dem Bild, ist er eigentlich praktisch, gehört er zum Inventar, neben dem Tisch und der Bank und dem Ofenrohr und den linken angedeuteten Kasten und das Fenster, wo man dann nach Westen ins Rosental schaut, das ist, und dieser grüne Stuhl, dieser Donnetstuhl, der ist immer da. Aber der Hund sitzt genau jetzt da. Und das merkt man, der Hund ist sozusagen der Augenblick und das andere ist, wobei man das schon spürt, man spürt noch das Schreiben, aber es ist in Bewegung. Also, der Vater ist dort nicht erstarrt, er ist schon lebendig, aber er ist praktisch Inventar, bewegtes Inventar.
Genau, ja.
Und ich habe das auch in der Ausstellung ja sehr lustig gefunden, zu sagen, also weil ich habe das Südtirol, also ihren Herkunftsort, und als letztes Kapitel gibt es diese 4 Studien mit Tieren, ja. Mhm. Und die erste Studie ist eben diese Doppelstudie eigentlich, also Gieselbert Hocke und der Hund.
Die Rede ist hier von der Künstlerin Margarete Stolz-Hocke, die in diesem Aquarell einen flüchtigen, ganz zufällig anmutenden Moment ihres Ehemanns Gieselbert Hocke mit dem Familienhund porträtiert hat. Arte Alpe Adria Kulturmomente sagt herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausstellung. Armin Guarino, Sohn des Künstlerpaars und Selbstkünstler, hat im Gedenken des 100. Geburtstags seiner Mutter eine repräsentative Schau ihres Werks kuratiert. Margarete Stolz wurde 1925 in Bozen-Gries als Tochter des Südtiroler Wandmalers Rudolf Stolz geboren und wuchs in Sexten in einer von Musik und Kunst geprägten Familie auf. 1947 zog es sie nach Wien, um an der Akademie der Bildenden Künste Malerei zu studieren. Dort lernte sie ihren späteren Mann Gieselbert Hocke kennen. Margarete Stolz-Hocke verstarb 2018 im Kreis ihrer Familie auf Schloss Sager in Kärnten. Im Folgenden führt Armin Guarino durch die Ausstellung »Ein Leben in 100 Bildern« in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt und gibt dabei sehr persönliche Einblicke ins Leben und Werk von Margarete Stolz-Hocke. Am Mikrofon begrüßt euch Dagmar Trauner.
Ich begrüße heute Armin Guarino in der Alpen-Adria-Galerie Klagenfurt. Hallo Armin.
Ja, hallo.
Welche Ausstellung sehen wir denn heute hier?
Margarete Stolz-Hocke, ein Leben in 100 Bildern.
Und das ist deine Mutter gewesen?
Das war meine Mutter und sie ist ja 1925 geboren und diese Ausstellung ist jetzt praktisch eine Retrospektive zu ihrem 100. Geburtstag oder besser gesagt der Anriss einer Retrospektive,
weil es gibt von ihr tausende Arbeiten. Und ich habe heuer begonnen mit einem Werkverzeichnis und habe die ersten 1200 Bilder aufgenommen und drehbuchfertig fotografiert und in eine Datenbank aufgenommen. Und es hat noch viel der Entdeckung. Jedenfalls, das, was Sie hier sehen, ist einmal ein Ausschnitt. Was aber auch noch hart, sie hat ihr ganzes Leben lang Tagebuch geschrieben. Also das ist auch ein ganzes Jahrhundert, das man hier nachvollziehen kann. Und
sie hatte ja auch ein sehr bewegtes Leben. Von dem her ist das Tagebuch sicher interessant, oder?
Es ist absolut interessant, weil man muss ja auch sehen, in die Zeit, in die sie hineingeboren ist, das war eine Männerwelt. Selbstbestimmung von Frauen war ja gar nicht auf der Tagesordnung. Und dadurch, dass sie sehr früh in die Lehre bei ihrem Vater gegangen ist und der sehr offen war.
Ihr Vater war ja auch Maler, das war?
Das war Rudolf Stolz, eigentlich der maßgebende Freskomaler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ist 1874 geboren, hat sehr spät Kinder gekriegt, also er hat 5 Töchter gehabt und Margarete Stolz war die 4. Tochter von 5 Kindern, die er hatte. Und um zurückzukommen auf diese Selbstbestimmtheit, die beginnt ja auch damit, dass sie, als sie bei ihm in der Lehre war und dann diesen Kriegsdienst noch leisten musste, bis von 1943 bis 1945, dass sie im Anschluss wieder in der Werkstatt ihres Vaters gearbeitet hatte, aber auch natürlich schon eigenständig und ihre Arbeiten und eben auch Porträts und Landschaften und Auftragsarbeiten angenommen hat. Und damit hat sie Geld gespart, um 1947 auf die Akademie zu kommen.
Und wir sehen hier hauptsächlich ja Aquarelle.
Wir sehen hauptsächlich Aquarelle, die eine oder andere Zeichnung. Und es gibt ein paar Ölporträts.
Das Porträt von dir ist ein Ölporträt.
Das ist ein Ölporträt.
Gehen wir da mal hin. Ich glaube, an dem hängst du auch besonders. Es ist auch sehr süß. 1966, da bist du
knapp als 5 Jahre alt.
Bub in einem roten Pullover und einer schwarzen Mütze.
Genau, diese schwarze Mütze war meine Lieblingsmütze. Man muss sich ja vorstellen, ich bin ja da in einem Schloss aufgewachsen und da war es natürlich immer zu kalt. Und diese Mütze habe ich besonders gern mögen. Aber auch der zweite Gegenstand, den wir hier sehen, das ist ein ganz kleiner Gummiball, den ich da in der Hand habe, der auch zu meinen wenigen, aber sehr geliebten Utensilien des Spiels gehörte.
Du sagst, du bist in einem Schloss aufgewachsen. Was hat es mit diesem Schloss auf sich?
Das ist Schloss Sager in Kärnten. Naja, wo fangen wir an? Wie kommt es dazu, dass wir hierher gezogen sind? Die Mutter war eben aus Bozen in Südtirol und der Vater aus Nordböhmen, aus Warnsdorf. Und meine Eltern haben sich auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien kennengelernt. Mein Vater hat, Giselbert Hocke, hat er 1956 die Bahnhofsfresken gemalt. Das war der erste große Kunstskandal der Nachkriegszeit. Und er wäre gern in Kärnten geblieben, aber er bekam von niemandem Unterkunft. Und so sind wir wieder zurück, das heißt, ich habe damals noch nicht gelebt, nach Wien gekommen. Und er gewinnt 1961 den großen Glasfensterauftrag für die Kirche St. Florian, die sogenannte Raufankererkirche in der Wiener Hauptstraße. Und das waren 750 Quadratmeter Glasfenster, die niemand produzieren konnte. Das Zweite war, wir hatten eine kleine Wohnung mit einem Atelier darüber in der Meidlinger Hauptstraße im 12. Bezirk in Wien. Und mit 4 Kindern ist es da gleichzeitig sehr eng geworden. Die Glasproduktion konnte niemand übernehmen, also hat man ihm geraten, er möge seine eigenen Glaswerkstätten bauen. Und der Maler Hans Hiesberger, der aus Kärnten gekommen ist und der damals schon ein Freund meines Vaters war, mein Vater hat ihn ja damals an der Akademie empfohlen, sagt zu meinem Vater, du brauchst Raum da in Kärnten, da gibt es ein Schloss zum Kaufen. Und mein Vater kommt mit den Moped hierher mit einem Arm, ist er da gefahren von Wien daher, konnte gar nicht in das Haus hinein, aber er hat gesehen, das ist eigentlich das Gebäude, das ideal ist für ihn und auch in der Landschaft, die er besonders gern mögen hat, weil er als Kind war ein Verwandter, hat ein Haus in der Nähe in St. Marxen gehabt. Und das, er muss um 1933, 34 da gewesen sein. Und das war sein Kindheitstraum, hier mal zu leben. Und insofern war Schloss Saga dann dieser unglaubliche Moment, zu sagen, das ist genau der richtige Ort. Meine Mutter war geprägt natürlich von Bozen, also diese Kindheit in Bozen, das war so in den Stadtteil Gries zuerst, also am Rand, wo schon die Weingärten und die Bauernhöfe sind, aber schon sehr früh, also mit 10 Jahren, kommen sie sozusagen in das Stadtzentrum und sie machte dann die Lehre und verbringt dann ihre spätere Jugendzeit, war natürlich an dieses Städtische, das hat ihr schon sehr, sehr, sehr imponiert und vor allem dann nach Wien zu kommen, diese Aufbruchstimmung nach dem Krieg, diese Möglichkeiten, die Museen, die Konzerte, das Theater, die Gesellschaft, die Gespräche, das ist ihr viel näher gelegen. Sie wollte nicht wirklich aufs Land. Und
Und Schloss Saga ist ja wirklich sehr, sehr am Land. Ich meine, es ist wunderschön gelegen. Es ist ja jetzt eine Kunststätte, wo ihr aufgewachsen seid. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man von der Stadt kommt, ist das echt schlimm.
Naja, es war so. Es war ja, wie sie da hergekommen oder wie wir dann angekommen sind, das war dann im Dezember 1962. Es war ein besonders kalter Winter und das ganze Haus war durchwühlt. Das heißt, die Fenster waren herausgebrochen. Es war eine Baustelle. Es war kalt, es war Schnee.
Aber du kannst dich daran nicht erinnern, weil da warst du noch ganz klein, oder?
Ein Jahr war ich alt. Sie hat das irgendwie extrem mit den Kindern und auch mit der Schwierigkeit, die müssen ja versorgt werden, man hat Wäsche und alles, was halt dazugehört. Also es waren einfachste Bedingungen. Sie erzählt aber, dass die Nachbarn gesagt haben, sie soll jetzt nicht so das so vielleicht so furchtbar sehen, weil sie wird sehen, wenn der Frühling kommt, wie schön es hier ist. Sie gewöhnt sich aber sehr schnell ein, hat sehr viel Kontakte in die Nachbarschaft, die natürlich auch alle bei uns arbeiten, ja, und mithelfen. Und sie hat eine sehr kommunikative Gabe gehabt und hat eigentlich dann auch das alles einbezogen und hat dann dieses Haus wirklich zu lieben gelernt. Also später hätte sie nicht mehr sagen können, sie will zurück in die Stadt. Also sie ist dann auch sehr gern in Saga gewesen. Und dieses Leben, das hier war, das natürlich von Kunstschaffenden, von Betriebsamkeit und Werkstätten geprägt war. Aber auch diese Nachbarschaft, die sie porträtiert und diese unglaubliche Landschaft, die wir da haben im Rosental. Also das alles hat sie fasziniert und das ist auch in ihre Bilder natürlich mit hineingekommen.
Das wollte ich eben gerade sagen. Es sind ja sehr viele Landschaftsbilder, es sind ja viele Bilder auch aus der Gegend, aber auch aus dem umliegenden Italien und Slowenien.
Das hat für sie einen besonderen Reiz gehabt, also ihr gegenüber mit dem in einen Dialog zu treten. Und also die Landschaft ist eines der naheliegenden Dialogthemen, auch mit den Jahreszeiten. Also wir haben ja die Verfärbungen im Herbst, wir haben das Blühen im Frühling, wir haben diese Winterlandschaften. Also es gibt verschiedene Formen, die sie aber, sie nennt ja selbst eine Ausstellung, oder hat sie so genannt, I miei ritratti in terra di Siena, was so viel heißt wie meine Porträts der siennesischen Erde oder der siennesischen Landes oder der Landschaft. Und das sieht man natürlich auch. Natürlich die Friaul und Julisch Venetien, oder das ist natürlich nahegelegen gewesen. Es waren auch oft nur Tagesausflüge, aber sie hat dann oft auch dort übernachtet. Und der weitere Weg war in die Toskana. In der Toskana ist sie immer gerne dann im September gefahren, weil dann die Ernte vorbei war, das Grüne war weg und dann kommen diese schönen Erdfarben nach oben, wenn es gepflügt ist und so. Und da hatte sie in Montichiello eine Frau, die Romagnoli hieß, und dort hat sie immer die Unterkunft bezogen, ist bis ins hohe Alter immer allein dort hingefahren und ist dort auf Motivjagd gegangen und hat die Ausschnitte der Landschaft gesucht, die sie faszinieren oder die sie anregen, mit denen, aus denen sie Bilder gewinnen kann. Und
man hat ja ein bisschen den Eindruck, als wären das Zwiegespräche zwischen ihr und den Landschaften.
Das kann man so sagen, ja. Das sind eigentlich immer Zwiegespräche mit Modellen, mit Kindern, mit Gegenständen, mit Tieren, mit Landschaften. Und sie sind eben immer auch eben das eigene Bild, also das Selbst, das ins Bild kommt, jemand, der schaut, jemand, der die Wirklichkeit oder die Wirklichkeit so wirklich macht, wie sie der eigenen Wirklichkeit entspricht. Also es gibt keine Objektivität, wenn man sagt, es wird etwas Objektives geben, das für alle gilt, sondern es gibt etwas, ihre Sicht der Dinge oder wie sie die Dinge betrachtet. Und die schauen natürlich auch wirklicher aus als die Wirklichkeit. Also wenn man jetzt so einen Berg anschaut, wie zum Beispiel die Betzen oder so, wenn man in die Landschaft schaut, dann ist das oft, und wenn man vielleicht sogar noch eine Fotografie davon macht, dann sagt man, wo ist dieses Erlebnis? Es ist alles wirklich klein und weit und irgendwie flach und gar nicht vorhanden. Und das, was in den Bildern kommt, ist dann diese Wucht, der Eindruck, der so ein Berg erzeugt, der verbunden mit der Malerei und den Selbstbild eigentlich das ergibt, warum überhaupt das der Landschaft attraktiv ist und nicht eine Anhäufung von Material.
Zusätzlich zu den Landschaften gibt es ja diese interessanten Porträts von der Familie und von Bekannten, Freunden. Also wir haben ja vorhin schon über das Porträt von dir gesprochen, Armin, 1966, das in Öl ist, aber es gibt ja sehr viele Aquarelle.
Sie hat oft Aquarellstudien gemacht oder auch in den Porträts aquarelliert, ja. War sehr unterschiedlich, aber die größeren, also das war dann immer so eine Anspannung, wenn sie gesagt hat, sie malt dann jemanden in Öl. Also es waren dann oft Auftragsarbeiten, beziehungsweise eben manchmal aus der Familie gibt es ein paar oder aus dem näheren Umfeld und immer weiter gehend, oder es hat sie gereizt. Ja. Also es hat ja auch in Südtirol, da hat sie mal so eine alte Bäuerin gemalt, die so ihr ganzes Leben erzählt hat, und man hat das Gefühl, aus diesem Bild kommt das alles heraus, ja. Das haben wir heute nicht in der Ausstellung, weil ich nicht mehr weiß, in welchem Ort in Südtirol das war. Ich war zwar in diesem Ort und habe dieses Bild zurückgebracht. Wir hatten es einmal für eine Leihgabe im Rudolf-Stolz-Museum in Sexten. Aber das war dem mal nicht auszumachen, das hierher zu bringen. Aber zum Beispiel, das wäre so ein Dialog, der dort stattfindet. Und sie sagt ja selbst, wenn diese Anspannung oft sich löst, wenn das Gegenüber mit einsteigt, und dann etwas, dann kann das auch gelingen, ja, und dann ist es auch beglückend, ja.
Du hast vorhin erzählt, sie hat sehr viel im Freien auch gearbeitet und sie ist auf ihrem Rucksack gesessen. Also um die Landschaften dann zu porträtieren sozusagen.
Sie hat das immer gebraucht. Sie war keine abstrakte Malerin. Also sie brauchte immer den Gegenstand, den Bildgegenstand vor ihr. Also sie musste mit diesem Gegenstand in eine Korrespondenz treten, und zwar direkt. Das heißt, das ist die Luft, das ist die Temperatur, das ist die Atmosphäre in einem Raum. Sie konnte nicht nach einer Fotografie malen, das wäre eher ein Horror gewesen, ja. So nach einer Vorlage zu malen. Also sie hat eben dieses Gegenüber gebraucht, genau um diesen Moment eben festzukriegen. Und vielleicht ist es auch interessant, wenn wir noch einmal auf dieses Thema zurückgehen, über diese Selbstbestimmtheit, dass in dieser männerdominierten Welt, wo die Frauen immer im Schatten der Männer gestanden sein und auch nicht sichtbar, das ist ja auch da in der Ausstellung mir ein wesentliches Anliegen, dass man dort einmal hinschaut, weil es doch eine andere Herangehensweise, eine andere Art des Umgangs ist, wie auch vielleicht auch der weibliche Blick andere Dinge in das Zentrum stellt, die man hier lesen kann. Was man hier auch sehen kann, also wenn man sehr viel diese Arbeiten in den Händen hat, also sie ist ja mit ihrem Mann, also meinem Vater Giselbert Hocke, sie hat ihn ja eigentlich auch in den 70er Jahren wieder dazu gebracht, die Landschaft als Motiv zu entdecken. Und die haben ja einige Malreisen gemeinsam gemacht, und man sieht schon auch, wenn man genau schaut, natürlich ihren Einfluss auch auf seine Arbeit. Also sie hat sicher viel stärker in der Motivsuche oder in dem, was ins Bild kommt, dort mitgespielt. Und wir haben ja da eine Landschaft gegenüber. Die haben sie zwar nicht zum selben Zeitpunkt gemalt. Es gibt welche, wo die wirklich am selben Tag malen. Aber ich habe die mal die ausgesucht, weil sie sehr schön ist. Bei ihr heißt die Hügel von Soligo und bei ihm heißt das Castelli. Aber es ist definitiv der gleiche Standort. Man kann den auch erkennen. Was interessant ist, bei all diesen Landschaften, die sie ja am selben Ort gemalt haben, dass sie eben als Porträtistin drangeht. Also sie porträtiert die Landschaft, dadurch gibt es vielleicht eine stärkere, unmittelbare Wiedererkennbarkeit. Und trotzdem ist es natürlich die Malerei und das Bild, während bei Giselbert Hocke die Landschaft gebaut wird. Also er baut sie zusammen aus den Elementen, die ihm aber in einer Landschaft anregen. Und das Beispiel, was wir hier sehen, da kann man das ganz schön ablesen, weil natürlich auch gewisse wortwörtliche Motive direkt vorkommen. Also man sieht da so einen schwarzen Hügel in der Mitte und daneben, also von den Weingärten, das ist ja in der Prosecco, ja, wo diese Weingärten sind, diese Strukturierungen, wie die so in diesen beiden Bildern da sind. Und es gibt sogar manche Details, die wortwörtlich in der Natur dort vorkommen und dort einen Niederschlag finden, aber eben in der Bildkomposition einen ganz anderen Platz einnehmen. Und man kann vielleicht sehen, das ist zwar jetzt nicht ein Beispiel, wo man sagt, das wäre jetzt so gleich oder der eine von anderen, aber es wäre dieselbe Landschaft, es sind auch zwei verschiedene Zeiten, die malen, aber man sieht schon, dass man dass diese Landschaft oder was an einer Landschaft der Reiz ist, dieser Einfluss da ist. Und das gilt natürlich für viele Arbeiten und das wäre zum Beispiel auch ein interessanter Gegenstand zum Untersuchen. Vor allem, sie hat ja ein Leben lang Tagebuch geschrieben und das wirklich jeder Tag aufgezeichnet. Und da wäre natürlich ganz interessant, einmal das genauer zu erkunden, was sie darüber schreibt, wann die zusammen malen waren, was sie nämlich gesprochen haben, weil man dann vielleicht auch viel stärker sieht, wie stark sozusagen so auch als Künstlerpaar das eine Rolle spielt für die Malerei. Mhm. Und sie selber war ja vielleicht etwas weniger beeinflussbar. Ja? Sie war da mehr, sagen wir so, einfach weniger beeinflussbar, so würde ich das sagen. Und trotzdem hat sie natürlich den Einfluss genommen, weil die Gespräche, die haben das ja natürlich das hat Einfluss auf ihre Arbeit auch gehabt. Aber das ist vielleicht nicht der Einfluss, den man jetzt so unmittelbar im Ästhetischen sofort wahrnimmt. Umgekehrt sieht man aber schon, ja, wenn man genau schaut. Also das ist schon eine ziemlich interessante Angelegenheit.
Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, habe ich den Eindruck.
Da gibt es vieles, das interessant wäre. Es wäre natürlich auch einmal interessant, in einer großen Ausstellung zusammenzustellen, also Giselbert Hocke und Margarete Stolz-Hocke, wenn man gleichzeitig auch sozusagen die Notizen und Aufzeichnungen mal ins Spiel bringt. Das bräuchte aber tiefere wissenschaftliche Bearbeitung. Es gibt ja auch noch tausende Briefe, die geschrieben worden sind. Ja. Das braucht natürlich Zeit, aber ich glaube, die wird kommen, wenn man mehr reflektiert, weil jetzt so der Abstand ist. Also Giselbert Hocke ist ja 2015 gestorben, sie ist 2018 gestorben. Jetzt ist also eine Zeit danach, viele haben noch den lebendigen Eindruck da. Mhm. Und es kommt aber jetzt auch immer mehr auch das Reflektieren darüber, was da geschehen ist. Und das geht etwas tiefer und vielleicht hat man dann auch den größeren Abstand, wirklich Sachen zu analysieren, die in Zukunft vielleicht auch interessanter werden. Also weil ich glaube, dass das Pendel ja für die Malerei ja immer mal weg ist, dann wird die Malerei totgesagt und dann pendelt es zurück und dann rückt sie wieder ins Zentrum und in dem Moment, wo sie ins Zentrum rückt, dann schaut man, was haben die vorher gemacht. Also wenn man bei den Neuen Villen schaut, die gesagt haben, die Wiedergeburt für sich der Malerei und die haben sich zum Beispiel auf Roh und so weiter bezogen. Und dann hat man plötzlich wieder diese Rohbilder angeschaut und die anderen, die rundherum waren. Und ich glaube, da wäre das natürlich interessant, vielleicht auch noch mit diesem Aspekt, dass dieser Übergang, also dass Frauen wahrgenommen werden in der Malerei. Und es war die Ambition, mit 100 Bildern ein Leben zu zeichnen. Es sind aber circa, glaube ich, 130 Bilder geworden. Und bei Weitem ist es nicht so, dass das Leben da gezeichnet wird, sondern ich würde sagen, das ist auch wie eine Art Tagebuch mit Momenten aus ihrem Leben, die über die Sprache hinausgehen, die sie eben mit ihren Bildern zeigen kann. Und was man vielleicht auch noch sieht, was ja auch immer diskutiert wird, die Entwicklung von Malern und so. Sie war von Anfang an, also sehr schnell, unglaublich gebildete Malerin. Also das Handwerkzeug war von Anfang an da, oder ganz schnell. Ja. Und das, was es gibt, ist Veränderung. Also sie hat andere Perspektiven, sie schaut anders. Sie hat oft, wie sie gesagt hat, mit den Älterwerden wird es schwierig, weil sie immer mehr Details sieht. Und das mit dem, was sie an den Details sieht, gibt es Kollisionen mit dem, was sie in der Malerei will. Also weil sie sagt, sie entdeckt das und das und das und das alles in das Bild zu bringen, sagt sie, da war ich da früher viel großzügiger, weil ich habe ganz viel weggelassen. Und es gelingt ihr aber dann doch immer wieder, aber es geht schon darum, was da alles eine Rolle spielt. Und man sieht ja, dass es, wenn man jetzt wirklich die Arbeiten sieht, aus den späten 40er Jahren darin bis zu ihrem Tod, also die letzte Arbeit ist ja auch hier zu sehen. Also
ja, gehen wir da mal rüber, ja, weil das finde ich sehr interessant, diese letzte Arbeit. Auch was du vorhin erzählt hast, eben was ich schon erwähnt habe, das mit dem Stockerl und dass sie auf ihrem Rahmen immer gearbeitet hat im Freien.
Genau, diese letzte Arbeit wollte ich hier unbedingt auch noch in die Ausstellung bringen. Also wenige Monate vor ihrem Tod im Dezember 2017 gibt es in Saga eine neue Katze. Und sie nimmt ihr Malrahmen und macht eine Studie, die sie aber dann nicht wirklich fertig malt. Oder für mich ist sie fertig, aber sie hat dann einfach aufgehört. Sie war da schon sehr schwach, aber es hat sie natürlich gereizt. Und sie hat ihren Malrahmen verwendet, den sie auf allen ihren Reisen, also dieser Rahmen, der da sichtbar ist, also auf den sind wahrscheinlich tausende Arbeiten entstanden. Und den hat sie immer vor sich gehabt und da hat sie in mehreren Schichten die Blätter dahinter vorbereitet. Und so einen Tisch gehabt, den sie auf ihr Oberschenkel legen konnte. Und dann wie so ein Laptop hat sie das Bild aufgeklappt gehabt. Auf der einen Seite waren die Aquarellfarben, das Wasser, die Malfetzen, Schwamm, Pinsel. Und so hat sie dann direkt vor Ort gemalt, sehr reduziert. Und dann hat sie sich an einen Malrucksack, der hat aber so einen Klappsessel dabei gehabt. Das war so ein Stück, dass sie gesagt hat, das ist herrlich, weil damit kommt sie sehr schnell an irgendeinen Ort, wenn sie in der Natur ist, damit sie nicht alle Sachen schleppen muss. Das war alles eins, da war alles drinnen und sie hat sich dann dort hingesetzt und hat auf diese Art dann diese Bilder gemalt und oft hat sie noch einen kleinen Schirm mit dabei gehabt, falls die Sonne scheint, damit das dann nicht blendet und dieser Rahmen, habe ich gedacht, bildet auch den Abschluss der Ausstellung, das ist auch das letzte Bild, das man hier in der Ausstellung sieht.
Aber man sieht daneben auch noch andere Tiere, die ihr gehabt habt, also ja, noch eine Katze, ein Hund und dann dort den genau. Vater mit Hund?
Mit dem Hund, ja genau, das ist dasselbe. Das war das, also zuerst die Katze ist ja noch von Wien gekommen, irgendwann, ich kann mich noch erinnern, es muss auch so um 1965 gewesen sein, oder also ich kann mich tatsächlich erinnern, wie diese Katze nach Saga gekommen ist und 1968, glaube ich, haben wir diesen Hund bekommen. Und dann hat es dann immer wieder dann noch Katzen gegeben und zwei andere Hunde dann im Laufe ihres Lebens. Aber so, das waren praktisch die Katze und dieser Hund, das waren die ersten Haustiere in Saga.
Lieber Armin Gerino, danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war ein Rundgang mit Armin Guarino durch die Ausstellung Ein Leben in 100 Bildern zum Gedenken des 100. Geburtstags der Künstlerin Margarete Stolz-Hocke in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner.
Arte Alpe-Adria.
Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
Trenutki kulture, obrobia, najdbe.